NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
28. Juni 1867. Der Geburtstag des italienischen Schriftstellers Luigi Pirandello.
Conflitto immanente tra vita e la forma è condizione inesorabile.
Der immanente Konflikt zwischen Leben und Form ist unweigerlich die Bedingung nicht nur der geistigen Ordnung, sondern auch jener der Natur. Alles, was lebt, hat allein schon durch die Tatsache, dass es lebt, eine Form. Und deshalb muss es sterben. Mit Ausnahme des Kunstwerks, das gerade deshalb ewig lebt, weil es die Form selbst ist.
So Luigi Pirandello über die zeitlose Bedeutung der Kunst.
'Ach, Sie glauben, Konstruktion hätte nur mit Gebäuden zu tun?'
fragt eine seiner Romanfiguren.
'Ich konstruiere mich andauernd und ich konstruiere Sie und Sie tun dasselbe. Und die Konstruktion hält so lange, bis das Material unserer Gefühle zerbröckelt und der Zement unseres Willens zerfällt. Es genügt, dass der Wille ein wenig schwankt und sich die Gefühle in einem Punkt wandeln, ja auch nur geringfügig verändern, und dahin ist unsere Wirklichkeit.
Luigi Pirandello stellt in seinen Theaterstücken die scheinbare Normalität auf den Kopf. Besonders deutlich wird das in seinem Erfolgsstück »Sechs Personen suchen einen Autor«, hier die Einstiegsszene aus der Hörspielfassung des Südwestrundfunks.
Lassen Sie uns nun untersuchen, was dieser Luigi Pirandello uns heute noch zu sagen hat. Immer wieder ist sein Problem unser Problem. Es ist das Problem der Relativität. Es geht bei ihm immer wieder um die Frage nach dem Verhältnis von Sein und Schein, von Wahrheit und Lüge, von Wirklichkeit und Illusion. Pirandello selber sagte einmal...
Also Entschuldigung, Herr Jakob, die Schauspieler sind da.
Na ja, gut, sie sollen reinkommen. Also Pirandello selber sagte, mein Theater ist ernst. Es fordert den ganzen sittlichen Menschen. Es ist kein bequemes, sondern ein schwieriges und gefährliches Theater.
Wir leben in einer Zeit, die man gern beschreibt mit Globalisierung, in einer Zeit, in der sich Kulturen zwangsläufig vermischen, zwangsläufig mit dem anderen im eigenen Raum auseinandersetzen müssen,
sagt Michael Rössner, Biograf Luigi Pirandellos und Herausgeber seiner gesammelten Werke in deutscher Übersetzung.
Wenn wir all das begreifen wollen, wenn wir mit all dem umgehen wollen, dann ist es, glaube ich, sehr heilsam, Pirandellos Erzählungen, seine Stücke und seine Romane zu lesen und zu sehen, dass ein Leiden an diesen Konflikten der Wirklichkeiten unabdingbar ist, aber dass der Respekt vor der Wirklichkeit der anderen es uns ermöglicht, auch damit umzugehen.
Die Menschen sind in den Augen Pirandellos Maskenspieler, denn ohne Masken kein Selbstschutz. Jeder sei deshalb die Summe seiner Masken. Und keine Frage, niemand, nicht einmal der Moralapostel, kann diesem Eiertanz von Sein und Schein entkommen. Luigi Pirandello wird heute vor 150 Jahren, am 28. Juni 1867, auf Sizilien geboren, als Sohn eines wohlhabenden Schwefelgrubenbesitzers. Mit 16 Jahren schreibt er erste Gedichte. Als der Flirt mit einer Cousine auffliegt, muss er auf Geheiß der Eltern der Schriftstellerei abschwören und sich verloben. Doch als Student in Rom löst der eigenwillige Luigi das falsche Versprechen und wechselt an die Universität Bonn. Ein Sizilianer nun im Rheinland. Bei den dortigen Linguisten kann er über Laute und Lautentwicklung in der Mundart seiner Heimatstadt Agrigent promovieren.
Das Wesentliche ist natürlich, dass er dann bei dem Studium in Bonn ganz andere Verhaltensmuster erlebt und dass er daraus ableitet, dass ein und dieselbe Situation in einem unterschiedlichen Kontext und mit unterschiedlichen Augen gesehen eine völlig andere Wirklichkeit ergeben kann.
Es ist eine sehr schöne Stadt und zählt fast 50.000 Einwohner. 51.000 sind fanatisch katholisch.
schreibt Pirandello in einem Brief nach Hause,
es gibt hier nur ein Theater. Diese Stadt bietet keinerlei Vergnügungen, dafür arbeitet man hier aber gut. Bonn ist ein Dorf, das verlassen, immer traurig, immer still, wie ein Friedhof scheint.
Die Liebe zu einer Rheinländerin kann Pirandello nicht auf Dauer zurückhalten. Der Süden fehlt ihm zu sehr. Mit 25 geht er nach Rom und lebt als freier Schriftsteller, dank der väterlichen Schwefelgrube, die ihn bestens ernährt. 1894 heiratet er Antonietta, die drei Kinder zur Welt bringt. Doch ihre krankhafte Eifersucht steigert sich zu regelmäßigen Nervenkrisen. Pirandello fühlt sich zerrissen. In seinem Kopf streiten sich zwei Ichs.
Das große Ich ist der erhabene Dichter, der Philosoph, der über den gewöhnlichen Menschen steht, der eigentlich nicht gestört werden will. Und das kleine Ich ist der, der überleben muss. Und Pirandello selbst hat ja im Lauf seines Lebens eine ganze Reihe von Situationen durchaus existenzieller Problematik erlebt. Nach dem finanziellen Zusammenbruch seines Vaters steht er plötzlich mit drei Kindern und einer kranken Frau da und muss diese Familie ernähren.
Pirandello verarbeitet seine Krise im Roman Mattia Pascal. Teile dieses wegweisenden Werks der literarischen Moderne schreibt er nachts am Krankenbett Antoniettas. Sein bankrotter Held befreit sich aus der Notlage, indem er einen Selbstmord vortäuscht und verschwindet. Pirandello dagegen schreibt seinen später berühmten Essay Der Humor. Durch ihn wird er 1908 zum ordentlichen Professor in Rom berufen und kehrt in die Spur zurück.
Es gibt ja dieses berühmte Bild, wo er sagt, ich sehe eine alte Frau, die sich lächerlich auf jung zurechtgemacht hat. Sie sieht aus wie ein Papagei. Und als komischer Effekt, als Kontrasteffekt zu dem, wie eine ältere Dame aussehen sollte, muss ich lachen.
Michael Rössner, Professor für Romanistik in München.
Aber der Humorist geht einen Schritt weiter und überlegt, warum macht sich die so zurecht? Vielleicht ist sie mit einem jüngeren Mann verheiratet und versucht verzweifelt, den an sich zu binden, indem sie sich jünger macht, obwohl ihr das eben nicht gelingt und sie macht die Sache damit nur noch schlimmer. Dann merke ich das Leiden dieser Person und dann kann ich nicht mehr lachen, sondern nur noch bitter grinsen.
Der Humorist kann sich nie einem Gefühl hingeben, ohne plötzlich etwas darin wahrzunehmen, das ihm eine Fratze schneidet, die ihn beunruhigt, verwirrt und aufbringt.
Luigi Pirandello schreibt mit aufklärerischer Absicht, mit Respekt vor den Leiden seiner Figuren. Er zerlegt die Wirklichkeit in ihre Widersprüche, stürzt die falschen Mythen vom Podest. Sein großer Durchbruch als Schriftsteller kommt erst, als seine Ehefrau in eine psychiatrische Heilanstalt eingewiesen wird. Mit seinem Stück »Sechs Personen suchen einen Autor« provoziert Pirandello 1921 in Rom einen Skandal. Denn es ist ein Frontalangriff auf das damals gängige Illusionstheater.
Naja, denken Sie einfach, was das bedeutet. Sie kommen in ein Theater, der Vorhang offen, es gibt keine Dekoration. Es kommt ein Beleuchter und beginnt herumzuschreien, wie die Lichter eingerichtet werden sollen. Dann kommen die Schauspieler und wollen offenbar zu einer Probe und ignorieren völlig das Publikum. Bei manchen Aufführungen kommt dann am Schluss der Portier, leuchtet den Zuschauerraum und sagt, um Gottes Willen, da sind ja Leute, raus mit ihnen, sie haben hier überhaupt nichts zu suchen, das war ja gar keine Aufführung. Das war natürlich schon ein revolutionärer Schock, wenn man so will.
Irrenhaus, Irrenhaus, schreien die Empörten während der Premiere. Und in der Tat, sechs Personen suchen einen Autor, weist bereits deutlich in Richtung des absurden Theaters. In der Hörspielfassung von 1960 wird Luigi Pirandello ganz nebenbei sogar selbst zum Gegenstand gemacht.
Meine Herrschaften, zu Beginn der Szene ist Leone Gala, der eine Kochmütze und eine weiße Schürze trägt, dabei mit einem Rührlöffel ein Ei in einem Napf zu Schaum zu schlagen.
Oh, entschuldigen Sie, das ist doch lächerlich.
Lächerlich, lächerlich. Na, was soll ich denn machen, wenn kein einziges neues gutes Lustspiel mehr geschrieben wird und wir darauf angewiesen sind, Stücke von diesem Pirandello aufzuführen, die kein Mensch versteht und die offenbar absichtlich so geschrieben sind, dass weder die Schauspieler noch die Kritiker noch auch das Publikum etwas damit anfangen können. Ja. Jawohl, mein Herr. Und Eier schlagen. Und glauben Sie ja nicht, dass es damit allein getan ist. Sie müssen auch noch die Schale von jedem Ei spielen.
Wie bitte?
Also bitte seien Sie doch jetzt ruhig. Hören Sie lieber zu, wenn ich hier was erkläre.
Aus Pirandellos Skandalstück wird ein Kultstück, das rund um die Welt Furore macht.
Das war, glaube ich, überhaupt ein Geheimnis des Erfolgs am Theater von Pirandello, dass er wirklich modern und revolutionär sein konnte, aber zugleich ein Publikum mit einer traditionellen Erwartungshaltung mitnehmen konnte. Zum Unterschied eben von den extremen Avantgardisten, der Surrealisten oder der Futuristen oder der Dadaisten.
1922 wagt der 55-jährige Pirandello den Sprung in die Selbstständigkeit. Der Literaturprofessor lässt sich vorzeitig pensionieren und setzt ganz aufs Theater.
Das war so ein Punkt, wo man sagen kann, Pirandello erfindet sich völlig neu.
»1925 gründet er das Teatro d'Arte in Rom, unter anderem mit seinem Sohn Stefano. Er ist Theaterdirektor, Regisseur und Dramaturg in Personalunion. Sein Ruhm lockt selbst die Politiker an. Benito Mussolini, Anführer der faschistischen Partei, fordert Pirandello auf, das italienische Theater wieder international konkurrenzfähig zu machen. Dafür verspricht er finanzielle Unterstützung.«
Pirandello hat sich auf die Zusagen von Mussolini verlassen. Das hat sich auch mitgespielt bei seiner Entscheidung, in diese Partei einzutreten.
Es ist die naive Entscheidung eines Mannes, der sich selbst für unpolitisch hält, der stets dafür plädiert, man dürfe dem anderen nie seine persönliche Wahrheit aufzwingen. Vergeblich wartet Pirandello auf Mussolinis Geld und muss seinen Traum von der eigenen Theatertruppe nach 4 Jahren begraben. Schlimmer, den Makel des Faschisten wird er nie wieder los.
Aber ich glaube, dass man ihn nicht in dem Sinne, wie wir heutzutage Faschismus verwenden, als Faschisten bezeichnen kann. Dazu ist er viel zu skeptisch, viel zu sehr infragestellend, viel zu subversiv gegenüber Totalitarismen. Und das ist im Übrigen auch in der Stellungnahme Mussolinis bei den Vorschlägen für den Nobelpreis immer wieder zum Ausdruck gekommen. Er hat gesagt, der ist ja eigentlich gar keiner von uns. Der denkt ja völlig anders. Das sollte man nicht fördern, dass der den Nobelpreis bekommt.
1928 ist der zweite große Knick in Pirandellos Leben. Enttäuscht kehrt er Italien den Rücken, lebt in Berlin und Paris. Seine Liebe zu einer Schauspielerin bleibt unerwidert. An seinen französischen Übersetzer, der um biografische Daten bittet, schreibt Pirandello:
»Ich habe vergessen zu leben. Bis zu dem Punkt vergessen, dass ich Ihnen nichts über mein Leben sagen kann. Überhaupt nichts. Es sei denn, dass ich es nicht lebe, aber schreibe, sodass ich Ihnen, wenn Sie etwas über mich wissen wollen, sagen könnte: Haben Sie etwas Geduld, mein Lieber. Ich stelle die Frage meinen Figuren. Vielleicht werden Sie in der Lage sein, mir selbst ein paar Informationen über mich zu geben.«
Das hängt ein bisschen mit seiner Haltung zusammen, dass er sich immer in zwei Ichs teilt. Ein Ich schaut zu und ein Ich handelt. Es gibt auch einen wunderschönen Satz schon in der Nähe seines Todes, wo er gesagt hat: Mein Tod wird mein größtes Abenteuer sein. Ich werde mich hinsetzen und zuschauen, wie Pirandello stirbt. Und tatsächlich hat er auch am Morgen seines Todestages sich als Erster in sein Kondolenzbuch eingetragen.
Und der Nachruhm des italienischen Literaturnobelpreisträgers von 1934? Etliche Theater wagen sich in den 1990er Jahren an Luigi Pirandellos letztes, unvollendetes Stück »Die Riesen vom Berge«. Heute zu seinem 150. Geburtstag wartet zwar die Literaturwissenschaft mit Symposien rund um die Welt auf, doch die Theaterregisseure kneifen, vor allem in Deutschland. Pirandello-Spezialist Michael Rössner:
Fast niemand versucht, ich rede jetzt nicht nur von Pirandello, die ganzen großen Autoren der ersten Moderne zur Kenntnis zu nehmen und auf die Bühne zu bringen. Weil Regisseure lesen nicht gern und Regisseure inszenieren nicht gern ein Werk, das wirklich schon von sich aus großartig ist, weil sie dann fürchten, im Schatten des Autors zu stehen.
Sein Selbstverständnis fasst Luigi Pirandello in die Worte:
Nietzsche sagt, die Griechen hätten weiße Statuen vor dem Abgrund errichtet, um ihn zu verbergen. Ich dagegen werfe sie um, damit er sichtbar wird. Das ist die Tragödie des modernen Menschen.
Im Zeitzeichen erinnerte Christoph Formweg an Luigi Pirandello, der heute vor 150 Jahren geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.